Mike, ich mach das immer. Und manchmal schäme ich mich und google dann.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Mike, ich grüße dich.
Ja, ich grüße dich auch. Na, wie ist es gewesen?
Ja, war schön. Und selber?
Ja, bist du aus dem Sliwowitz fast aufgetaucht, ja.
Nee, ist ja Becherowka.
Ach, das ist ja Becherowka.
Aus Karlsbad kommt ja Becherowka. Erfunden so. Von Jan Becher.
Mhm. Jan Becher?
Jan Becher.
Okay, das klingt, als ob er nach dem Benesch-Dekreten in Deutschland weitergebraut hat.
Nee, ich glaube, die haben das der Familie entzogen. Also das ist, glaube ich, verstaatlicht worden. Ich war allerdings nicht im Becherowka-Museum, das habe ich zeitlich leider nicht geschafft. Das ist mir nur so zugetragen worden in einem Gespräch. Deswegen, das ist jetzt nicht überprüft, das kann ich jetzt nicht fact-checken. Das will ich jetzt auch gar nicht fact-checken, dafür ist das mir jetzt auch nicht wichtig genug. Ja, also ich war in Karlsbad, wie alle anderen großen Menschen der letzten Jahrhunderte. Nee, es waren sehr viele sehr, sehr große Menschen der letzten Jahrhunderte in Karlsbad. Beispielsweise in dem Hotel, wo ich übernachtet habe, war Sigmund Freud und Kemal Atatürk.
Okay.
Naja, also die gesamte High Society Europas war ja in den letzten...
War das Zeitgenossen eigentlich? Könnte Sigmund Freud mit Kemal Atatürk am Frühstückstisch gesessen haben und ey, Alter, ich habe eine Scheiße geträumt die Nacht.
Mike, leg dich hin, lass uns drüber reden. Du, also ich glaube schon, das müsste zeitlich klappen, ja.
Ja, aber ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, nicht so viel während unseres Podcasts zu googeln und dem Ganzen noch mehr Halbwissen den Anstrich zu geben. Ja, umso besser.
Ach so, du meinst, wir wollen jetzt wieder nur noch Plattitüden in den Raum stellen und hoffen, dass es keiner feststellt.
Ja, naja, manches kann man im Schnitt ja auch noch irgendwie retten.
Ne? Nee, also wirklich sehr, sehr spannend. Goethe war ja auch da, ne, wo nicht.
Aber seine Elegien hat er in Marienbad geschrieben, oder? Nicht in Karlsbad, oder? Waren das nicht die... Marienbader Elegien.
Jetzt googelt er doch, ist ja unglaublich.
Jetzt google ich doch, ja. Marienbader Elegien.
Hey Mike, dein Vorsatz hat genau 10 Sekunden gehalten. Und wie ist es bei euren Vorsätzen, ihr lieben Zuhörenden?
Hey, wenn man rauskriegt, dass man recht gehabt hat, ist googeln okay. Das ist dann so rückwirkende Genehmigung, sagt der Jurist. Ja, nee, das passt.
War ein Marienbad?
War Marienbad, ja.
Also in Karlsbad muss er sich wohl ganz schlimm verliebt haben.
Echt? Also in Marienbad auch?
Also es stammt von Goethe ein Satz, wo es darum geht, dass man, also dass Kuren so langweilig ist, dass es quasi nur mit einer Liebschaft erträglich gemacht werden kann.
Ah ja, ja gut, das kann natürlich sein.
Er hat das
sein.
Etwas also, wortgewandter ausgedrückt als ich, aber ja.
Ja, Goethe. Der alte Goethe. Der ist nur zur Höchstform aufgelaufen, wenn er unglücklich verliebt war. Ansonsten,
wie,
aber das hat er ja
sehr viele Künstler, oder?
Mit vielen Poeten gemeinsam, ja, das ist wirklich so.
Der Künstler muss leiden. Deswegen verdient man auch so wenig mit Kunst, wenn man ansonsten kein Künstler sein könnte. Wenn es einem zu gut geht, ist es vorbei.
Das ist wirklich ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Es sei denn, naja, also. Nee, das ist ja nicht wirklich Kunst, wenn du so ein Jet-Set-Lifestyle zur Schau stellst und damit deinen Lebensunterhalt bestreitest, das ist ja nicht wirklich Kunst.
Naja, es ist halt die Frage, ne, wenn du jetzt DJs hast oder irgendwelche Rapper oder so diese ganze Pop-Prominenz, sag ich mal, die leben ja auch nur im Überfluss und trotz allem sind das ja gefeierte Künstler, ne, auch wenn das in unserem künstlerischen Verständnis jetzt nicht so passt, aber offensichtlich bei denen funktioniert das. Oder liegt das daran, dass die ihre komplette Kunst von richtigen Künstlern produzieren lassen, die sie dafür bezahlen, dass sie das produzieren und sie sich deswegen gar keine
Dann
Gedanken
verdienen
mehr...
verdienen sie aber natürlich nicht mal so viel Geld damit, ne? Das ist ja... Also bei Hip-Hopern ist ja interessant, da ja doch mitunter immer mal ein paar von denen strafbar werden. Und da kann man immer schön bei den gerichtlichen Tagessätzen, die sie aufgebrummt kriegen, sehen, wie viel sie im Monat verdienen. Und das ist bei einigen Hip-Hopern dann gar nicht so viel, wie man dachte oder wie sie immer rauskrakehlen. Das ist dann entweder haben sie im Song zu doll die große Fresse gehabt, was ja sowieso meistens ist, oder sie haben falsche Angaben bei Gericht gemacht, was auch nicht besonders gut ist, ne? Also,
na, vielleicht sind die auch einfach nur sehr gewitzt und haben das alles über eine Firmenstruktur laufen, wo sie sich relativ wenig ausbezahlen und das alles erstmal sammeln. Und dementsprechend bei sowas.
Naja, also die Gerichte sind auch gewitzt. Also da brauchst du dir keine Gedanken machen, dass da, dass die das Strafmaß da nicht ordentlich festlegen, so dass es auch wehtut. Das ist ja der Hintergrund bei Tagessätzen, dass das für jeden so angepasst wird, dass es auch wehtut. Ne? Also was für ein Bürgergeldempfänger 10 Euro am Tag sind, ist halt für einen erfolgreichen Hip-Hopper vielleicht 10.000 Euro Tagessatz. Ne? Kann schon sein. Aber es müsste dann schon fast ein US-Hip-Hopper sein. Naja. Egal.
Ja, egal. Es gibt's in Skandinavien gibt es ja beispielsweise das System, was in Finnland, wo du quasi auch angepasst an deinem Einkommen mit im Straßenverkehr geahndet wirst.
Aha.
Mhm. Also das kann durchaus sehr, sehr teuer werden, da schnell zu fahren. Sehr, sehr teuer.
Okay, nee, da bin ich zum Glück noch nicht geblitzt worden. Also habe ich noch nicht mitbekommen. Ist das so? Ich habe einmal falsch geparkt in Schweden, glaube ich, aber das war jetzt nicht. Nee, in Dänemark war das. Naja, nee.
Also ich bin schon mal im Ausland geblitzt worden, aber es kam nie was in Deutschland an. Tatsächlich. Mhm.
Kann auch sein, ja.
Vielleicht ist es auch einfach so schwierig und aufwendig, das über die Grenzen zu verhandeln, dass es
wenn sich das nicht richtig gelohnt hat.
Auf jeden Fall Karlsbad, um das so mal diesen Themenblock so ein bisschen abzuschließen, ja. Interessant aus zweierlei Gründen. Zum einen wegen des Wassers da, oder ich ganz kurz, wir sind ja beides Geschichtsfreunde. Ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen. Der Grund, warum Karlsbad mitten im Nichts so ein klassizistisches kleines Schätzchen ist, ja, ist nur darauf zurückzuführen, dass es mal, so will's die Legende, bei einer Treibjagd von Kaiser Karl dem IV. ein Hirsch geschafft hat, mit seinem Huf eine Thermalquelle freizulegen. So, und daran hat der Kaiser sich getränkt und dann wurde dann relativ in Bälde die heilsame Wirkung dieses Wassers auch festgestellt, und die klassische Karlsbader Kur bestand dann daraus, dass man 9 Stunden im Wasser liegt und 9 Liter aus den Thermalquellen trinkt, was zum einen dazu führt, dass sich die Haut entzündet und zum anderen, dass man quasi alles verliert, was man in sich hat. So. Und da ist aus Schriftstücken ein paar hundert Jahre später bekannt, so vom Leibarzt von so einer wichtigen Person, habe ich mir jetzt nicht gemerkt, ja, wir haben die Karlsbader Kur überlebt. Also das war eine Grenzerfahrung damals. Das ist jetzt nicht, ne, man fährt nicht zum Spaß dahin, sondern um alles aus sich rauszukriegen, was man in irgendeiner Form an Giftstoffen in sich hat. Und das hat sich dann so ein bisschen abgewandelt bis hin zu einem sehr gemäßigten Lustwandeln und aus einer Schnabeltasse trinken. Es gibt nämlich 15 Quellen unter Karlsbad, 12 davon sind trinkbar, und du kannst quasi diese Promenade da entlang laufen, hast dann deine typische Tasse, die gibt's auch überall zu kaufen, und süffelst dann da raus, aber du darfst nicht einfach aus jeder Quelle trinken, sondern du bekommst ärztlich verordnet, aus welcher Quelle du trinken kannst.
Ah, okay.
Ja, die haben nämlich alle unterschiedliche Temperaturen. Also das kann ich einschätzen, weil das steht auch auf meiner Schnabeltasse, die ich mir gekauft habe, drauf. Aber was da anderweitig Phase ist, keine Ahnung, Mike, keine Ahnung. Aber heute im Sport, muss ich sagen, war ich sehr viel schwächer als sonst. Vielleicht hätte ich nicht aus allen Quellen trinken sollen.
Ah, okay. Ja. Also ich habe in Kalovivari mein Leben lang immer nur Coca-Cola getrunken. Natürlich als DDR-Urlauber war das immer, da haben wir viel Urlaub gemacht. zu DDR-Zeiten dagegen. Und da
erzähle ich jetzt hier so alles Mögliche und du sitzt da und lächelst in dich rein, weil du ja der erfahrene.
Ganz ehrlich, also
wenn du
als DDR-Kind dort, also erstens warst du sicherlich nicht wie ich auf irgendeinem beschissenen Campingplatz. Und zweitens war es ein bisschen runtergerockt dort zu DDR-Zeiten oder zu Tschechoslowakei-Zeiten, aber nicht so runtergerockt, wie die DDR damals war. Also man hat schon als DDR-Bürger so das Gefühl gehabt, oh, das ist schon irgendwie was Besonderes, aber so dieser ganze Kuraspekt, der hat da keine große Rolle gespielt.
Ach nicht?
Also für uns nicht, nee.
Uns
hat mehr interessiert, also dort haben natürlich auch ganz viele westdeutsche Touristen sehr, sehr billig Kururlaub und so gemacht, schon zu DDR-Zeiten, und dementsprechend hat man da auch mal ein Mercedes S-Klasse oder ein Harley-Davidson-Motorrad oder sowas gesehen, und das hat uns natürlich als Kinder in dieser Stadt interessiert, und da sind wir ausgeschwärmt. Irgendwie, ob meine Eltern damals schick essen waren oder so, das kann natürlich sein, aber da kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern. Wir haben eh immer nur die Hörnchen für zwei Kronen und Hortschitsche-Senf gegessen. Oder wie immer man den auch ausspricht.
Keine Oblaten.
Oblaten, ja gut, Oblaten auch, ja. Die haben wir dann aber meistens mitgenommen. Die haben wir gar nicht so sehr dort gegessen. Aber die waren immer ein sehr beliebtes Mitbringsel.
Aber Mike, jetzt sag mir mal bitte, wie viel lagig waren die Oblaten damals?
Also ich kann mich, ich würde sagen 3 oder 4 maximal.
Interessant, weil die Oblaten, die ich kenne, die sind eigentlich nur so zweilagig gewesen. Also
Ich habe gerade überlegt, ob in der Füllung, aber ich glaube in dieser Füllung, also es gibt welche, die sind nur mit so einem Zucker, Schoko, Erdbeer, Matsch irgendwie in zwei Waffeldeckel drin, ne? Die gibt's auch. Und dann gibt's aber welche, weil du jetzt nach Lage fragtest, also ich habe mehr diese gegessen, wo gar keine Lage drin war. Und dann gab's aber noch welche, die waren so ein bisschen mehr lagig, aber ich glaube, da war maximal noch eine Lage drin.
Also ich kenne das aus meiner Kindheit noch, du hattest halt einmal die Oblate oben, einmal die Oblate unten und dann dazwischen so Vanille-Fassung.
Genau.
So, und jetzt in Karlsbad war das einfach, weiß ich nicht, so hoch wie ein Knoppers.
Echt? Nee, ja. Also definitiv nicht so dick, nee.
Ja, Dekadenz. Die Dekadenz hat Einzug gehalten im Kurbetrieb.
Ja, gut, ja, aber vielleicht jetzt ist es auch das, was sie an uns verkauft haben früher. Das kann natürlich sein.
Ja, das ist die Westversion gewesen. Nee, also ganz toll, sehr, sehr schön, aber man merkt, dass die Russen fehlen. Ja, also dazu muss man sagen, das ist besonders groß geworden durch Zar Peter den Großen. Der hat dann dazu, also sein Aufenthalt hat dann dazu geführt, dass das sich bei der russischen Elite verbreitet hat. Mhm. Und das ist auch während Sowjetzeit nicht abgerissen. So, also die sind auch nach wie vor sehr gute und gut betuchte Gäste Karlsbads gewesen. Aber das Thema ist jetzt vorbei. Und da das jetzt vorbei ist, stehen da auch sehr viele Wohnungen zum Verkauf. Mhm. Also falls jemand für immer Kur machen möchte in Karlsbad, wäre jetzt der Zeitpunkt dafür. Also tatsächlich sogar in der ersten Reihe, direkt am Fluss.
Was kostet da so der Quadratmeter? Was ist das da, die Eger, ne?
Die Eger ist ein Stückchen weiter. Ich weiß es aber gerade nicht. Irgendwas mit T. Ich will es nicht googeln. Ich werde heute nicht googeln, Mike.
Okay.
Irgendwas mit T war es, glaube ich. Ja, nee, die Eger ist es jedenfalls nicht.
Okay.
Zumindest nicht in diesem Tal. Keine Ahnung, ob es noch ein anderes Tal gibt, wo dann die Eger dann langfließt.
Ich weiß nur, so in der Gegend, da fließt es doch aber auch ungefähr. Ne?
Ja, das stimmt.
Ah, okay.
Ja.
Also wirklich Karlsbad und Cheb, also die beiden Städte war ich schon oft als Kind.
Spricht man das auch Cheb aus?
Ich glaube.
Gut. Da war ich mir nämlich immer nicht sicher. Jedenfalls ganz toll.
Ich dachte immer Cheb.
Ganz toll auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, auch wirklich mal Spa mit Massage und Sauna und allem drum und dran, also richtig schön russische Sauna und dann mit Eis abkühlen und so, ne?
Also so Banya-Style.
Banya heißt Hütte, ne? Also das ist die Hütte dann quasi, ne?
Ja, ich dachte, das dann, ja, wo du noch so mit Birkenzweigen verprügelt wirst und so.
Nee, das nur leider nicht.
Nee, okay.
Ja, das ist sehr, sehr schade gewesen. Also da dachte ich mir so, das hätte... Aber naja, wie gesagt, die Russen sind nicht mehr da. Vielleicht haben sich da so gewisse Verhaltensregeln nicht weiter fortgesetzt. Ja, war schön.
Das ist ja krass. Ja, also weil ich habe irgendwie das Gefühl, also viele Bekannte von mir, die sind die Konzerte, die irgendwie besuchen wollten in Europa und irgendwelche Festivals oder so, die sind trotzdem alle aus Russland dahin gekommen. Die fliegen meistens über die Türkei. Aber gut, man ist jetzt sicherlich mit Direktverbindung schwierig.
Also es gab ja immer Direktverbindung von St. Petersburg und von Moskau.
Krass. Ja, aber wirklich eine wunderschöne Stadt. Also ich möchte da auch mal wieder hin zum, ach, wenn du so erzählst, so draußen ist ja wirklich gerade dreckskaltes Sauwetter, ey, oh, da würde ich mich jetzt gern mal hier schön. Aber man ist schon auch echt platt danach, ne?
Naja, wenn man nichts vorhat und sich dann in den Ruheraum da legen so kann.
Wackelpudding wollte ich gerade sagen, auf dein Hotelbett oder so. Aber schön, naja, da hast du dich also ein bisschen erholt, ja.
Und was immer, also immer wenn ich in Tschechien bin und irgendwie einen Tag auskatern muss, immer, kommt diese Serie irgendwas von oben. Diesmal war es Tirol von oben und die Alpen von oben. So, das ist so eine Serie, die kannst du wirklich, wenn die komplette Funktionalität deines Körpers ausgefallen ist, kannst du das perfekt konsumieren. Ganz toll. Also jetzt, nachdem ich gesehen habe, wie schön Südtirol ist, ich glaube, ich habe das immer falsch wahrgenommen. Ich glaube, ich sollte es mir mal nochmal...
Wieso, wie hast du Südtirol bisher wahrgenommen? Hast du gedacht, sieht aus wie Pößneck?
Also in Pößneck stehen schönere Gebäude tatsächlich. Also...
Das Apolda des Südens.
Also wirklich, es ist eigentlich echt schade um Pößneck. Ich finde es eigentlich eine schöne, niedliche, kleine, verschlafene Ecke. Aber das wird auch nie wieder wach geküsst werden. Nie wieder. Und dadurch, dass das politisch jetzt auch so am Arsch ist, wer will dahin und warum? Es ist durch, das Thema ist durch.
Ja, naja. Ja, also.
Hast du eigentlich, wo wir jetzt gerade von Nazis sprechen, hast du jetzt eigentlich gesehen, es gibt eine neue... Umfrage betreffs des zu erwartenden Wahlergebnisses in Sachsen. Die SPD, die SPD ist raus. Die liegt bei 3%.
Oh fuck. Echt?
Ja.
Na krass. Also ich finde es nur gerade ultra armselig, wie jeden Tag der Kretschmer mit einem neuen Angriff auf die Bundes-CDU um die Ecke kommt. Es ist so richtig schön armselig, wie die den so ein bisschen machen lassen, damit er sich so etwas distanzieren kann und da so sein eigenes Ding für den Wahlkampf machen kann. Also das ist wirklich, es tut einem da fast schon weh, also MDR-Radio zu hören.
Der Punkt ist, wenn du dir das jetzt so anschaust, also sollte das so gewählt werden, das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber wenn das jetzt die Zahlen wären, dann gäbe es nur die Möglichkeit blau-schwarz. Das ist, also gemessen an diesen Zahlen ist das ausgemachte Sache. Und die haben dann rein rechnerisch eine Mehrheit zusammen von über 80%.
Damit sind wir ja, also wir hatten uns, ist ja kein Geheimnis, hatten wir ja schon angekündigt, so ein bisschen drauf kapriziert, in der Folge mal einen Vorausblick auf das Jahr zu wagen. Ne? Und das sind natürlich die ganzen Wahlen, die da stattfinden, ein Riesending, insbesondere in Mitteldeutschland, in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Aber das ist ja das, was die Perspektive und die Vision ist, die CDU hat. Die wollen eine Minderheitenregierung haben und bestimmte Projekte mit AfD-Stimmen durchsetzen. Daraufhin sollen die Leute abgestumpft werden. Ne? Das sind ja die ersten Testschüsse in Thüringen gewesen. Das kam ja jetzt schon 2 oder 3 Mal vor in Thüringen, dass da Projekte, Gesetzgebungsprojekte durchgepeitscht wurden. Also unter anderem zum Wind im Wald und zur Grundstücks, Erwerbssteuer, glaube ich, oder irgend sowas war das.
Ja, der Punkt ist aber, dazu müsste die CDU ja die stärkste Kraft werden. In Sachsen sind sie das ja nicht mehr.
Ja, natürlich, klar. Ich rede ja von der Vision, die die CDU hat.
Ja.
Ne? Na, und die Vision was der soll CDU man machen, ist natürlich Vision nicht hat? als Juniorpartner einer AfD-Minderheitsregierung zuzuarbeiten. Das ist natürlich nicht die Vision. Aber andernfalls AfD als stärkste Kraft ist natürlich. Mal gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das in der sächsischen Verfassung ist, ob da auch ich glaube, in Sachsen ist es nicht so, dass im dritten Wahlgang die einfache Mehrheit zählt bei der Ministerpräsidentenwahl im Landtag, so wie in Thüringen, weil in Thüringen ist ja die Situation so, wenn sich die andere Partei nicht auf den Kandidaten einigen oder so, dann ist im dritten Wahlgang dann der mit den meisten Stimmen Ministerpräsident, ne? Und das kann dann durchaus jemand mit Bernd mit Vornamen sein. SPD raus ist krass. SPD raus, ja. Finde ich krass. Meine Fresse, das ist ja dann. Aber gut, ich meine, sind die Sachsen dran gewohnt, da war die SPD 40 Jahre lang nicht im Bezirk Dresden und so unterwegs und in Chemnitz. Aber nur als Einheitspartei. Und wie viel Prozent hat da die AfD in der Umfrage?
37.
Puh. Krass. Naja, wird lustig. Wird auf jeden Fall lustig. Und vor allem, die Besonderheit in Sachsen ist ja auch noch, diese Sachsen-CDU, eigentlich braucht da niemand eine AfD, wenn du diese CDU dort hast. Ne? Das ist ja noch mal eine Spur ekelerregender als in Thüringen oder in anderen Bundesländern. Also die Sachsen-CDU, klar, aber es hat doch seit der Wende, hat in Sachsen ja nichts anderes als CDU regiert, ne? Ab und zu mal die SPD mit dabei oder so, aber die sind ja noch komplett parteienfilzmäßig.
Also ich muss sagen, in der Lokalpolitik von Sachsen kenne ich mich, oder in der Landespolitik von Sachsen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das ist irgendwie,
das Biedenkopf, Stanislaw Tillich und jetzt,
mehr ja. Kam nicht, ne? Oder Kretschmer und das war's dann.
Kretschmer, das war's, ja. Ich meine, in Thüringen war es ja auch immer nur CDU, bis dann Bodo das gewuppt hat. Aber ansonsten, aber das waren schon immer solche Länder. Also in Thüringen haben die Nazis auch schon vor 1933 regiert. Ne?
Also in Coburg, um genau zu sein, als erste Stadt mit Bürgermeister.
In Coburg?
Ne?
Oh, okay.
Also Coburg ist ja eigentlich gar nicht Thüringen.
Aber auch nur, weil das damals, nachdem Sachsen, Coburg und Gotha krachen gegangen ist, per Volksentscheid zu Bayern gegangen ist. Ja. Ne? Also weil die Bayern mehr Geld hatten. Also die wollten da so Richtung Sonneberg sich nicht orientieren.
Ist aber echt so, eine Sonneberg ist ja nur wenige Fahrtminuten entfernt. Also es ist ja...
Ja, also Coburg hätte genauso gut Thüringen sein können. Aber das war, glaube ich, ein Volksentscheid damals. Habe ich neulich mal was drüber gelesen. Die Leute reden da gleich, ob du nun in Sonneberg bist oder da ein paar
die Grenzen paar Meter. Verwischen.
Paar Meter weiter über die Grenzen. Ja, das ist ja ein einheitlicher Kulturraum. Der war ja nur künstlich getrennt irgendwie. Naja, was stehen noch vor Wahlen an nächstes Jahr? Europawahl, ne? Anfang Juni. Kann man auch mal gespannt sein, vor allem auf die Wahlbeteiligung. Weiß gar nicht, ob das so viele Leute interessieren wird. Dabei werden so viele, das finde ich immer ein bisschen tragisch, es werden so viele Entscheidungen, die unser Leben bestimmen, in Europa getroffen, ne? Was weiß ich, Brüssel, Straßburg und so weiter.
Und die auch Leute viel gar nicht viel richtig, Politik, ne? Beziehungsweise viel Entscheidung für Politik wird in unserem Land ja darüber gemacht, dass man auf diese Entscheider wiederum wettert. Das ist ja auch das Ding, ne? Populismus zieht immer sehr gut gegen Brüssel, obwohl man sich hiermit nie auseinandersetzt. Was eigentlich keine Rolle spielt. Ich habe das Gefühl, irgendwie außerhalb der Großstadträume wird Europa gar nicht wahrgenommen. Da hat man genug zu tun mit seinem
mit seiner Kommunalpolitik.
Es ist ja auch nationalstaatlich viel nach Europa delegiert worden von Entscheidungen und so weiter. Dann waschen halt auch viele Politiker, also gerade was Lobbyarbeit angeht und so, ne? Die findet halt oft auch eher unbemerkt in Europa oder in Brüssel statt. Ne?
Ja. Ja.
Also, und da waschen dann auch viele ihre Hände in Unschuld, ne? Was sollen sie machen? Apropos, ab Jahreshälfte diesen Jahres übernimmt dann auch Ungarn die Europaratspräsidentschaft, kann das sein? Es wird auch lustig werden, glaube ich. Bin ich sehr gespannt, was da passiert.
Was ich jetzt halt nicht weiß, ist, was kann denn der Europaratspräsident?
Ja, wir können schon vor allem, also jetzt nicht legislativ, kann man natürlich nicht über die Parlamente oder über irgendwelche Kommissionsinitiativen hinweggehen, aber die Akzente setzen, die Themen und Schwerpunkte setzen und so weiter, das ist aktiv mit dieser Präsidentschaft verbunden, ne? Und das hat schon, es gibt da bestimmte Länder, die haben da Europa schon echt vorangebracht, ne? Oder bestimmte Themen vorangebracht. Und bin mal gespannt, was für eine Schwerpunktsetzung da Ungarn betreiben wird. Also ist schon.
Naja, auf jeden Fall, wenn man bedenkt, dass die Zusammensetzung des EU-Parlaments wird ja deutlich, ich sag mal, nationalstaatlicher. Als es jetzt ist. Dementsprechend wird es auch da ganz gut diese veränderte Zusammensetzung bedienen können. Man spielt da ja nicht in einen leeren Raum, sondern man spielt sich da ja gegenseitig dann auch Bälle zu.
Mit wem?
Ja, auf jeden Fall mit der AfD. Schließlich sind die ja auch sehr, sehr gut im Kommen. Ne?
Ja.
Also ganz wichtiger Punkt, ne? Der CO2-Preis wird ja auch noch erhöht, beziehungsweise ist erhöht worden. Ich habe noch schön in Tschechien getankt. 30 Cent billiger als in Deutschland. 30. Ja, also
fährst du zum Tanken immer von Halle dahin?
Ich wollte gerade sagen, es lohnt ja schon fast von Halle nach Tschechien zum Tanken zu fahren. Ohne Scheiß, das ist ja wirklich irre.
Kommt drauf an, wie groß dein Tank ist, ne? Aber eigentlich, kann schon sein.
Auf jeden Fall, von 30 auf 45 Euro pro Tonne Kohlendioxid.
Das sind so abstrakte Zahlen, das kann ich mir gar nicht einschätzen.
Mein Vater hat mich darauf schon hingewiesen, weil den das sehr bewegt. Und er meinte, Quelle mein Vater, ich werde das jetzt nicht googeln, das ist heute mein Vorsatz, ich werde heute nichts googeln, was ich sage. Mein Vater sagte, du hast dich ja drüber beschwert. Mein Vater sagte, du hast es mehrmals angesprochen, die letzten Folgen. Deswegen, mein Vater sagte, 15 Cent Unterschied macht das wohl aus pro Liter. Aber ich.
Da bin ich gespannt.
Wie gesagt, ich kann das natürlich nicht.
Ich kann das nur mit Dieter Bohlen sagen. Also mein Porsche fährt auch, wenn der Liter 4 Euro kostet. Wird ja kein anderes Benzin verkauft. Also. Sollen sie doch Kuchen essen. So ungefähr. Ne? Keine Ahnung. Ja, das ist schon hässlich, aber ja, ich. Ich bin ein Stück weit der Meinung, man muss an dieser Preisschraube auch drehen. Ne? Ich sage immer, die Leute müssen sich überlegen, ob sie mit einem SUV aufs Laufband ins Fitnessstudio fahren. Ne?
Wie gesagt, das sind so, dann machst du es dir halt ein bisschen zu einfach, weil damit triffst du ja eben nicht die du damit treffen müsstest.
Ja, natürlich, klar. Also es ist nicht einfach, aber die effizientesten Dinge für die Umwelt lassen sich in unserer Gesellschaft trotzdem immer noch mit Einsparungen erreichen. Es sind so viele Sparpotenziale noch vorhanden und an welchen Schrauben willst du drehen, um die Leute zum Sparen zu bringen?
Die Frage ist, wer soll sparen und vor allen Dingen was? Ja? Also das.
Wer soll sparen? Es müssen alle sparen. Ne? Das ist natürlich klar. Und je mehr jemand verschwendet, umso mehr sollte er sparen, natürlich.
Naja, dann musst du dir aber Regelungen einfallen lassen, wie du die oberen 10.000, treffen kannst und nicht nur die mittleren 10 Millionen treffen kannst.
Das muss man sich auch einfallen lassen, ja. Aber man wird die mittleren 10.000 nicht verschonen können. Das ist illusorisch. Also wenn du da was erreichen willst,
Ich finde die Hoffnung illusorisch, überhaupt was zu erreichen, wenn ein fucking Heizungsgesetz dazu führt, dass die AfD einfach irgendwie 10% Zulauf bekommen hat in den letzten Monaten. So, jetzt kommt der Bauernprotest, wo man, ne, Stichwort Erhöhung von Dieselpreisen.
Da könnte ich mich so drüber aufregen. Die haben, was weiß ich, kurz vor Neujahr irgendwie eine Autobahnauffahrt an der A4 in Thüringen blockiert, ne? Wenn sich da irgendein Realschüler auf die Auffahrt geklebt hätte, ne, da wäre das wieder die Klima-RAF gewesen, ne? Und wenn da irgendwie keine Ahnung, ist das dann der Runkel-Dschihad oder die Gülle-ETA oder also im Ernst jetzt, ne? Und da regt sich keiner irgendwie drüber auf. Also das ist schon.
Weil die sich drüber aufregen, ja politisch genau diese Zielgruppe befeuern wollen.
Ja, ja, natürlich, so, klar. Also, aber dafür darf man Verkehr lahmlegen, ne? Eben nur nicht für irgendwas anderes. Das werde ich ja wohl immer noch selber bestimmen dürfen, wer meinen Verkehr wofür lahmlegt und was ich gutiere und was nicht. Und vor allem, man fragt sich auch immer, wenn da 1.000 Bauern mit dem Traktor nach Berlin fahren können, haben die denn nichts zu tun? Ich denke, die arbeiten für unser Brot auf dem Feld und in der Scheune. Ja, also das ist immer, finde ich, so ein bisschen, ich verstehe das, ne? Und es ist auch krass, an diesem Agrardiesel zum Beispiel dran rumzuschrauben, weil ja eben gerade in dem Sektor wirklich keine Alternative gegeben ist. Aber ich finde es auch schade, dass sich gerade kleinere und mittlere Bauern immer vor diesen Karren spannen lassen und zu diesen Demos auflaufen und dann mobil machen und eigentlich vom Bauernverband dann nur hingeschickt werden, um Großkonzerninteressen zu vertreten. Weißt du, wie so ein Fußvolk, wie so ein Bauernhaufen im 30-jährigen Krieg oder im Bauernkrieg, ne? Also da, das tut mir immer so ein bisschen leid. Eigentlich, ne, dass da so viele in der Einzelunternehmerbauernschaft die Feinde im eigenen Lager nicht richtig zu identifizieren scheinen, ne?
Tja, das ist das dann ein sogenanntes Bauernopfer?
Aber verstehst du, was ich meine? Das, da habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen damit, klar, ne? Klar. Die müssten mit ihren 1.000 Traktoren genauso vor der Nestlé-Zentrale hin und her fahren, ne? Also.
Klar. Das ist wie AfD zu wählen, weil man ein Problem mit sozialer Ungerechtigkeit hat. Aber da spricht man ja schon wieder dieselben Leute an. Also es ist, ich bin resigniert, Mike. Wer so weit in seinem,
in deinem Alter bist du schon resigniert, ja.
Ab wann warst du resigniert?
Ich bin immer noch nicht resigniert. Ich bin immer noch so ein hoffnungsloser.
Vielleicht dieser Realitätsflüchtling oder so.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber bin immer noch so ein hoffnungsloser Depp, der denkt, man kann irgendwas bewegen. Oder zumindest einzelne Menschen verändern. Das ist ja schon mal was. Was bringt das nächste Jahr noch, mein Guter? Erzähl mal.
Tja, also Donald Trump ist, wo wir von Wahlen sprechen, es ist halt ein Jahr voller Wahlen. Und ja. Donald Trump, ob er überhaupt zugelassen wird oder nicht, beschäftigt ja gerade diverse bundesstaatliche Institutionen als auch Institutionen auf lokaler Ebene. Also ich glaube, in Maine ist er mittlerweile von den Vorwahlen ausgeschlossen. Es gibt jetzt noch über ein Dutzend weiterer Bundesstaaten, die gesagt haben, dass sie sich das auch vorstellen können, so vorzugehen. Am Ende wird es aber das Supreme Court entscheiden müssen. Und wer hat 3 Richter in diesen Supreme Court gesetzt?
Das ist schon klar.
Ja, also schlecht. Also ich, klar, das klingt alles erstmal positiv, aber es ist am Ende,
also zum einen, wir diskutieren in Deutschland das AfD-Verbot und auf der anderen Seite diskutiert man in den Staaten jetzt, ob Trump überhaupt antreten kann oder nicht, ne? Oder ob er eigentlich immun sein müsste. So, mhm. Und das sind halt so diese, ich glaube, das läuft beides auf dasselbe hinaus. Entweder du, also wenn du diese Partei verbieten lässt, wo jetzt schon über 30% der Leute in manchen Bundesländern sagen, die wählen wir, weil wir ansonsten, ja, wen sonst, ne? Hier, mhm. Und wir müssen denen mal zeigen, wo es lang geht und so weiter und so fort. Wenn du denen dann sagst, ja, haha, euer, was ihr wollt, ist uns völlig egal, edgy badge, ich glaube nicht, dass das ein strategisch sinnvoller Move ist. Wenn hätte dieser Move vor ein paar Jahren stattfinden müssen, ich fürchte, es ist zu spät dafür. Und genauso glaube ich, es ist zu spät, um Trump loszuwerden, auf diese Art und Weise. Weil es, also ich glaube, es wird bewaffnete Aufstände geben, wenn das nicht funktioniert für ihn. Also Hilfe.
Ja, also sowas wie der Sturm aufs Kapitol oder so, da bin ich schon zusammengezuckt. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, ne? Also, und dass jemand da sowas am Bildschirm verfolgt und da feiert, dann auch nochmal zur Wahl wahrscheinlich antreten darf, finde ich schon krass, ne? Also mit den Richtern am Supreme Court, es ist natürlich kein Richter seinem Vorschlagenden sozusagen zur Dankbarkeit verpflichtet, ne? Also davon hängt das Amt dann nicht mehr ab. Ich weiß nicht, wie loyal die Leute sind, die dann dort sitzen. Ne? Also selbst als jemand, der von Trump vorgeschlagen wurde, sind das schon, na gut, das sind manchmal schon wirklich stinkkonservative Leute dort, auf jeden Fall, aber einen gewissen Weitblick und Intellekt bringen die schon mit. Ne? Also sage ich mal jetzt nicht auf Trumpisten-Niveau.
Das sagst du jetzt nur, um die Ehre deiner Zunft zu...
Du, also... Ich sag mal, ein deutscher Jurist hat grundsätzlich mit einem amerikanischen Juristen in Ausbildung und Denken sehr, sehr wenig gemeinsam. Also das ist der Unterschied wie, weiß ich nicht, wie Caroline Reiber und Shania Twain. Das eine ist Country Music und das andere Volksmusik. Schon irgendwie ist gleich, aber trotzdem komplett anders. Tja. Oder Dixie Chicks und Kastelruther Spatzen, keine Ahnung.
Okay, jetzt okay,
was
jetzt,
aus. Gut, Garth Brooks und Stefan Ross, oder?
Ich wusste jetzt nicht, wer Caroline Reiber ist.
Oh. Da hast du mal kurz gegoogelt, nee.
Nein, habe ich nicht. Ich habe gesagt, okay. Ich google heute nicht. Nee, aber also wie gesagt, das ist halt Glaskugellesen gerade. Ja,
ja.
Wenn wir über Glaskugellesen sprechen, wir können ja auch mal fragen, was hätte Nostradamus dazu gesagt?
Was hat er denn dazu gesagt, sag mal so?
Also, ich bin jetzt hier im Qualitätsmagazin Focus.
Okay.
Also, ne, wo sonst findet man solche...
Ein sogenanntes Leitmedium mit D.
Mit D, ja.
Mit D, ja.
Genau. Nostradamus sagt für das Jahr 24 voraus, dass China eine große Expansion durchlaufen und damit vielleicht andere Mächte in den Schatten stellen wird. Somit könnte China zum nächsten Weltführer aufsteigen. Nach Ansicht der chinesischen Führung dürfte das bereits geschehen sein. Dazu passen könnte auch die intensivierten Drohungen und Militärübungen Chinas gegen Taiwan im Jahr 2023. Ja, schön. Das fängt ja gut an. Ne? Also... Schreiben wir uns das auf. Dritter Weltkrieg für 2024. Nett. Aber ich glaube, wenn man Nostradamus liest, ist jedes Jahr akute Weltkriegsgefahr.
Stimmt. Also Atomkrieg hatten wir da schon laut Nostradamus.
Auf jeden Fall.
Schon ein paar Mal.
Übrigens sollte 2023 Papst Franziskus schon längst zurückgetreten sein, laut Nostradamus. Dieses Jahr soll er sterben.
Okay.
Na, durch den Tod eines sehr alten Papstes wird jemand in einem guten Alter gewählt.
Also das kann nicht sein.
Ich wollte gerade sagen. Nee. Ja, eine neue medizinische Revolution.
Im Jahr 2024.
Ja, bahnbrechende Fortschritte im Bereich der Organverpflanzung.
Also ein Käse, ey, also wirklich, also ich würde gern mal wissen, die Originalquellen von Nostradamus, was da geschrieben hat und was da jetzt hineininterpretiert wird. Wahrscheinlich hat er noch einen Super Bowl vorausgesagt. Rams gegen Patriots oder...
Nach den Vorhersagen von Nostradamus soll es 2024 einen neuen westeuropäischen Anführer geben. Dieser soll aus ärmlichen Verhältnissen kommen. Durch seine Redegewandtheit kann er eine große Anhängerschaft gewinnen und sein Ruhm wird in Richtung Osten gehen. Scheinbar soll ein Inselkönig von einem Nicht-Königlichen verdrängt werden. Das könnte man als eine mögliche Entthronung von König Charles III. Interpretieren. Aber auch ein möglicher Aufstieg des gewählten niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders würde auf die Vorhersagen passen.
So, so.
Ja.
Naja, ja, Fokus halt, ne?
Schön.
Ich kann mich erinnern, als Fokus startete, war das ein halbwegs ernstzunehmendes Magazin. Ne?
Ja, das ist irgendwie immer weiter abgestürzt.
Das, aber ja, jetzt ist es ja richtig abgestürzt. Ich meine, das war ja schon seit Jahrzehnten nicht mehr genießbar irgendwie, aber als ich noch in der Schule war, so, da hat das, glaube ich, wann wurde ein Fokus?
Googelst du gerade, Mike? Ich sehe dich googeln.
Ich habe hier ein
Pionade-Dingsbums.
Pionade-Deckel, mit dem ich gerade spiele. Das ist doch in den 90ern oder so erst geschaffen worden, das Magazin, ne? War das nicht so? Auf jeden Fall.
Aber vielleicht kommt dir das auch nur so vor, weil du, als du in der Schule warst oder jünger warst, einfach noch nicht so smart und weltgewandt, also so allumfassend gebildet warst, dass dir das aufgefallen wäre.
Also ganz im Ernst, ich glaube, durchschnittlich ist man zum Zeitpunkt des Abiturs am umfassendsten gebildet. Also was Allgemeinbildung und alle möglichen Fähigkeiten angeht. Also das ist wirklich erschreckend, wie viel man dann im... Also du hast ja noch so ein bisschen Nachlauf, glaube ich, von deinem Abi. Das ist ja noch nicht so lange her bei dir. Aber wenn ich mir hier auf Instagram, keine Ahnung, Mathe Hacks mit Nick oder irgend sowas mal angucke, da sind wirklich die leichtesten Sachen, wo ich denke, ach krass, ja, so ging das ja irgendwie. Oder
ich finde Mathe ist ein schlechtes.
Geschichtliche Themen, die du also in der Schule das letzte Mal beackert hast, da hat man so viel vergessen. Oder auch Latein oder in deutscher Literatur. Oder
ja, aber Sachen. Die Frage ist doch, wozu brauchst du denn Einzelfakten von solchen Dingen außer für Konversation? Und dann kannst du dir auch einfach Meyers Konversationslexikon kaufen und es auswendig lernen für deine nächste große Gala. Wo du,
also bei Podcast hilft sowas schon.
Ja, also wie gesagt, wir könnten ja einfach googeln und einfach wegschneiden. So, ja. Wie jeder andere normale Podcast eben auch.
Das stimmt, ja. Aber ich habe wirklich Bock, wir müssen dieses Jahr mal echt einen Podcast machen, der wirklich so angesagt mit Halbwissen ist. Wo du wirklich
nur ohne, über Themen sprechen.
Ohne, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube oder irgendwas, sondern wo du mit dem Brustton der Überzeugung wie am Stammtisch früher, wo keiner das Handy dabei hatte, irgendwelchen halbgaren Scheiß erzählen kannst.
Mike, ich mach das immer. Und manchmal schäme ich mich und google dann, weil ich dann schon weiß, dass es halbgar ist.
Ja, ja, ne, ist schon klar. Kommt immer drauf an, wie halbgar.
Das ist das bekommst du in der Lehrerausbildung so beigebracht. Du musst einfach an Punkten, wo du vielleicht nicht genau weißt, musst du einfach überzeugt tun. Weil ach so. Die vor dir wissen es auch nicht besser. So, und nee. Das war der Fehler, als ich dann mal was besser wusste im Geschichtsunterricht und das gesagt habe. Seitdem habe ich dann nie wieder eine Eins gekriegt.
Echt?
Ja.
Oh, nee, also da muss ich sagen, ich war auch ein elender Besserwisser, ne?
War.
In der Schule meine ich, jetzt bin ich ein ekliger Besserwisser wahrscheinlich, nicht mehr ein Elender. Und hab da, was weiß ich, meiner Geschichtslehrerin irgendwie, da kann gar nicht guillotiniert worden sein, weil die Guillotine da und da erfunden wurde und was weiß ich von Scheiß. Aber die war wirklich cool und hat echt so eine Größe gehabt und hat auch Fehler zugegeben, hat sich korrigieren lassen und hat darüber geredet, aber Hat natürlich dann auch auf Gelegenheiten gewartet, ja auch eins reinzuwirken, wenn man berechtigterweise auch mal Quatsch erzählt hat oder so. Aber hat sich nie in Noten niedergeschlagen oder so. Ne? Das rechne ich meiner Klassenlehrerin immer noch sehr hoch an. Also Kudos an Frau Peiko.
Ich unterstelle meinem damaligen Geschichts- und Deutschlehrer, dass er mich halt einfach nur challengen wollte. Zumal er mit einer Sache immer recht hatte, nämlich dass es besser ist, sich klar und prägnant auszudrücken, anstelle dieses paraphrasierten, verklausulierten, was ich so betreibe. Ich habe es aber nie, also ich hab mich immer für intellektuell gehalten, so zu kommunizieren. Aber, also damals war es definitiv sehr viel heiße Luft. Damals.
Ja, na gut, damals konntest du deine Beiträge ja noch nicht schneiden. Ne? Also das ist ja nun was anderes, ob man da nun in echt erzählt oder nicht.
Nee, aber das ist richtig. Und deswegen, das gibt eben dem Zuschauer jetzt bei den Videos beispielsweise auch so eine verzerrte Wahrnehmung von mir. Ne? Das wirkt so, als ob ich ein Superbrain bin und mich für den Schlausten von allen halte. Dabei habe ich mich halt eine Woche mit einem Thema auseinandergesetzt und weiß deswegen irgendwas darüber. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, so, ich lasse es mal fließen. Ne?
Natürlich, aber das ist ja auch das Wesen eines Wissensbeitrags. Ne? Das ist dann halt eine Fehlinterpretation der Leute. Ne? Also wer Unfehlbarkeit wegen Spezialwissen auf einem bestimmten Gebiet für sich in Anspruch nimmt, ist das ist ja unlauter. Ne? Also den Sport will man ja nicht betreiben. Und im Gegenteil, es ist ja auch manchmal bei deinen Videos, finde ich, interessant, gerade weil du als interessierter Laie auf eine Materie schaust, ne, und dadurch Fragen stellst, die sich in Anführungsstrichen normale Leute auch stellen und die jetzt nie in einer Expertendiskussion zu dem Thema auftauchen würden, ne, oder sowas. Das ist ja das Interessante daran. Ne, also von daher, also mit einem Universalanspruch des Wissens an irgendwas ranzugehen. Ich glaube, das ist ja heutzutage ohnehin vorbei. Ne?
Nee, also wie gesagt, das Problem ist halt, dass es den Leuten so suggeriert wird, weil sie eben nur diese eine Perspektive haben, auf das, was ich tue. Aber ich im Privaten denke mir, ich habe von nichts eine richtige Ahnung und salbadere immer nur vor mich hin, deswegen auch dieses Gegoogle. Um dann immer mal wieder festzustellen, dass man tatsächlich hauchdünn daneben lag.
Ja,
so, natürlich. Aber jetzt wir müssen weiter uns Gedanken machen, was jetzt 2024 passieren wird.
Also Mike, es ist auf jeden Fall auch ein Sportjahr, ne?
Oh Gott.
In deiner geliebten Tschechischen Republik sind die Eishockey-Weltmeisterschaften, es sind Olympische Spiele, es ist Fußball-EM, also es ist wirklich
eine Menge los.
Ja, übrigens kommt das englische und das deutsche Nationalteam kommen in meine Heimat Blankenhain ins Trainingslager.
Ins
Weimarer Land, ja. Auch krass. Gibt so ein Golfresort, da machen die beide Stationen. Ja. Ich glaube, irgendwas hatte ich noch gelesen. Ich glaube, irgendeine Handball-EM oder WM ist auch noch. Ja. Also ist sportlich viel los, interessiert dich natürlich nicht wirklich, ne?
Ja, also man könnte, ne, also ähnlich interessant finde ich beispielsweise so die Veränderung von Reifenregelungen, ne? Am 1. Oktober 2024 sind Reifen mit der M+S-Kennzeichnung nicht mehr zulässig. Mike, wusstest du das?
Nee, wusste ich nicht, aber ich habe in der Vorbereitung auf die Folge, als ich gegoogelt habe, habe ich gelesen, dass ab 31. Dezember ein Betriebsverbot für alle Kaminöfen ohne Feinstaubfilter entsprechend der ersten Verordnung zur Durchführung des Bundesemissionsschutzgesetzes in Kraft tritt. Und da muss ich nochmal in mein Kaminmaßrohr hochgucken, ob ich überhaupt noch mich im Winter dort wärmen können werden darf oder nicht. Also weiß ich nicht. Bin ich ein bisschen zusammengezuckt. Aber der Schornsteinfeger meines Vertrauens hätte mich da bestimmt schon drauf hingewiesen.
Ja, also was tatsächlich sehr wichtig ist, nach dem neuen Entwurf des Bundesarbeitsministeriums müssen Arbeitgeber ab 2024 die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter elektronisch dokumentieren, sofern nicht spezielle tarifliche oder Regelungen für Kleinbetriebe bestehen. Ja, Mitarbeiter checken per Zeiterfassungssystem zu Beginn und Ende ihrer Arbeitszeit ein und aus. Kleinunternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern sind jedoch von dieser Pflicht ausgenommen, wie das Handwerksblatt berichtet.
Hm.
Ja, toll. Das ist spannende Sachen. Spannende Sachen.
Spannende Sachen, ja, also auf dieses ganze Gesetzgebungszeug wollte ich jetzt eigentlich nicht hinaus. Ne? Also was da auch alles noch im European Green Deal von Zensursolar von der Leyen auf uns herniederregnen wird, das müssen wir mal sehen, wenn es durch die Agrarlobby durch ist. Aber da gibt es zum Beispiel Nature Restoration Law, also ein Naturwiederherstellungsgesetz, wo schon bis 2025 eine beträchtliche Zahl von Biotopen wieder in guten Zustand gebracht werden soll. Also ich fände es cool, aber ich kann da wirklich nicht dran glauben.
Einfach alles zu Sumpf machen.
Tja, da warum nicht? Lass die Biber frei. Lass die Biber. Aber leider ist es ja, es könnte jetzt in Norddeutschland ja bei den Regenmengen fast schon so weit sein, dass wir da jetzt wieder ausgedehnte Sumpfgebiete haben in den nächsten Tagen.
Verdammt,
das habe ich. Deichbrüchen. Ne?
Ja, das war diesbezüglich jetzt nicht sehr umsichtig meinerseits. Tatsächlich planen wir gerade ein Spendenevent für den 21.01.
Mhm. Okay, ja, im Hinblick auf Hochwasser?
Genau, für die Flutopfer.
Coole Sache.
Mhm. Da gibt es tatsächlich dann in Nordhausen ein kleines Event mit Musik und so wie es jetzt aussieht, Moderation von mir und Live-Übertragung über meinen Twitch-Kanal. Das ist aber gerade alles noch in Planung. Vielleicht kommt mich da
interessant.
Vielleicht kommt mich ja Bodo nochmal besuchen.
Mhm.
Mal schauen. Das ist alles gerade in Planung.
Das klingt ja interessant, ja.
Ja, also falls ihr den Sonntag zwischen 17:30 und 19 Uhr nichts vorhabt, könnt ihr ja am 21.01. könnt ihr ja dann bei mir auf Twitch in den Stream gucken.
Also da lasse ich auf jeden Fall auch eine Spende da.
Kannst du auch vorbeikommen.
Am 21., ja, muss ich mal schauen.
Ein bisschen klampfen.
Also, wie soll ich sagen, möchtest du, dass die Leute da zugucken oder dann würde ich sagen, dann schieb mich mal sehr weit hinten in die Act-Abfolge.
Naja, also meine Twitch-Zuschauerschaft ist ja doch Metal-affin, ne? Das
ach so.
Wäre ja jetzt gar nicht so verkehrt. Ich will dich jetzt gar nicht unter Zugzwang setzen, das war jetzt nur.
Alles kann, nix muss, ne? Wie im tschechischen Zwingerclub.
Oh Gott. Oh Gott. Also das, aber es ist interessant. Es war sehr interessant, die Leute da vor Ort. Was hast denn du eigentlich
für Silvester gemacht? Im Zwingerclub oder was? Das klang jetzt so, als ob da einfach so
meine Antwort einsteigt. Mehr Swing als Club, weil wir haben 20 Jahre Party gehabt zum Jahresübertritt.
Schön.
Ja. Haben uns richtig rausgeputzt. Warte, ich schick dir mal ein Bild. Ich schick dir mal ein Bild, damit du einen Eindruck hast. Warte mal. Das sieht jetzt hier zwar keiner, aber für dich.
Hattest du einen großen Gesellschaftsanzug an?
Gesellschaftsanzug?
Na, so einen richtigen Frack.
Nee, so 20er. War halt 20er, aber nicht dieses Edepetete-Dingsbums.
Ach so.
Das eher so in Richtung, eigentlich eher so ein bisschen wie Jack auf der Titanic, ne? So, ich aus der dritten Klasse aufgestiegen. Kannst dir das Bild ja mal angucken, was ich dir geschickt habe.
Okay, na, muss ich mal gucken. Warte mal, ich schaue mir das mal an hier. Wie sieht er denn aus? Ja, na ja, also sah aus wie ein Golfspieler.
So damals. da habe ich die falschen Hosen an.
Schick.
Da hast du doch so lange Socken, ne?
Ja, die hatten, ja, ich glaube, damals hatten die noch Knickebocker beim Golfen an auch, ja. Das stimmt. Hosenmäßig. Aber da bin ich nicht der totale Fachmann dafür. Aber schön. Ja, 20s geht immer. Auf jeden Fall.
Und was habt ihr gemacht?
Ich war in der Oberpfalz, hab einen Kumpel besucht.
In der Oberpfalz?
Ja, war relativ ruhig.
Also, da hättest du ja direkt in Karlsbad vorbeifahren können.
Also nach Osch ist es da nicht weit, nee. Auf jeden Fall, das war knapp an der tschechischen Grenze, sind wir da vorbeigedöngelt. Ja, aber das war ganz ruhig. Also wie gesagt, nur mit Freunden ein bisschen was gefeiert, ein bisschen was gekocht. Ein paar Gesellschaftsspiele gespielt.
Familie zurückgelassen oder mit Familie?
Nee, mit Familie. Ja, das war so mehrere Familien zusammen sozusagen. Und wenn man dann hoffentlich bis um 12 die Kinder dann schlafen gelegt hat, endlich.
Ab welchem Alter dürfen Kinder beim Silvester 0 Uhr zelebrieren dabei sein? Was würdest du sagen? Ab welchem Alter ist das vertretbar?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Also ich kann mich daran erinnern, dass
ich robbe da immer meiner Frau hinterher. Die ist Medienpädagogin. Die hat da auch von sowas ein bisschen mehr Ahnung als ich. Aber
also ich kann mich erinnern, dass ich den Jahreswechsel 2000 nicht miterleben durfte.
Okay, da warst du 6 oder 7.
Ja, 6.
Nee, also mein Älterer, der ist ja jetzt auch 6 oder so, der darf da auch noch nicht. Aber ich hab wirklich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe auch überlegt, wann das bei mir war, aber ich glaube mit 8 oder so war ich da schon Silvester.
Aber es kann sein, dass ich da auch einfach weggepennt bin. Vielleicht durfte ich, aber ich konnte nicht.
Weggepennt aber, und dann bist du bei YouTube aufgewacht.
Na, wer weiß, vielleicht wache ich ja irgendwann auf und es ist immer noch Silvester 2000 und das war alles nur ein ganz schön langer Fiebertraum.
Oh je, meine Fresse. Naja, bis jetzt läuft der Traum doch ganz gut, oder?
Aber ich meine, überleg mal, wenn du jetzt quasi wie so eine Art fiebertraumartige Vorausschau deines Lebens hättest, und plötzlich, zack, bist du wieder 6. Aber verlierst diese Erinnerung nicht. Das wäre doch auch krass, oder?
Ich glaube, das wäre total krass. Vor allem, wenn du, sag ich mal, am Endpunkt deines Traumes mit deinem Leben so eigentlich halbwegs zufrieden bist, würdest du den Rest deines Lebens damit verbringen, ja nicht irgendwo falsch abzubiegen, damit da nichts anders wird.
Mhm.
Verstehst du, was ich
also
meine?
Also auch diese Angst, ne, dass man das dann wieder nicht erreicht oder dass man, selbst wenn man dieselben Schritte geht, in so ganz kleinen Kleinigkeiten entscheidende Veränderungen anbahnen.
Ja, absolut. Also stell dir mal vor, du bist dann, keine Ahnung, ich bin Mitte 20 und Single und treffe eine tolle Frau und die würde ich mir gar nicht getrauen anzusprechen oder anzubaggern oder irgendwas, wenn ich überlege, nee, ich will ja bei meiner tollen Frau landen, die ich da mit Mitte 40 in meinem Traum hatte, ne? Also das wäre schon krass, ja, aber vielleicht leben wir ja auch alle in einer Simulation, kann sein.
Für Leute, die auf so einen Plot stehen, kann ich nur Mr. Nobody empfehlen. Mit Jared Leto.
Okay.
Ein viel zu unbekannter Film, gehört auf jeden Fall zu meinen Top 5. Vielleicht sogar zu meinen Top 3. Weiß ich gerade gar nicht mehr, wie ich das definiert hatte.
Was sind deine Top 3 Filme?
Kannst du das
aus dem Stegreif sagen?
Das ist halt die Frage, hattest du mich das nicht schon mal gefragt letztens?
Nee, wir hatten mal über tolle Regisseure und so geredet. Aber
also Königreich der Himmel natürlich uneinholbar, ne, auf Platz 1, gefolgt von Die Neuen Pforten. So, und bei der Nummer 3 ist halt die Frage, ne, ist es Inception oder ist es Mr. Nobody? Schwierig.
Bei mir ist es relativ, die Top 10 müssten so 5 Olsen-Bande-Filme sein und der Rest sind irgendwie so 5 Bud Spencer-Filme. Keine Ahnung.
Nee, also und Lieblingsserie, ein Käfig voller Helden, oder wie?
Oh, nee. Also kenne ich auch, aber das habe ich nicht geguckt. Nee, Lieblingsserie ist, glaube ich, eher so ein Colt für alle Fälle. Und das A-Team.
Ah, ich will, weil ich dachte so, Käfig voller Helden passt so, also passt komplett da rein, aber auch
das verbinde ich halt sehr mit meinem Opa, der hat halt das alles geguckt, ne? Also das kenne ich alles
also, von ihm. Also was ich auch wirklich liebe, weil ich das mit meinem Vater immer, weil wir das bei ist eine schrecklich nette Familie, ne? Married with a Children mit Ed O'Neill und also das ist schon auch Wahnsinn, El Bundy. Aber mein Lieblingsfilm, habe ich ja schon mal gesagt, täglich grüßt das Murmeltier auf jeden Fall, den mag ich. Und
ganz von dabei.
Und Rambo 1, First Blood. Ein ganz großer Film, finde ich. Also, ja. Aber da haben wir das auch abgehabt. Es kommt ein filmmäßig 2024 raus.
Oh, das ist eine. Freust. Boah, das ist eine gute Frage. Das habe ich noch nicht geguckt. Jetzt google ich wirklich mal. Also, das.
Oh. Das sollten wir aber wirklich machen, ja. Das lohnt sich, glaube ich.
Also das ist, es kommt Beetlejuice 2 und Gladiator 2.
Ja, da freut sich meine Frau sehr drauf, oder hat auch Angst vor dem Beetlejuice-Film, ne, wenn das nicht gut wird. Aber das sind ja, glaube ich, sogar aus dem ersten Teil einige dabei.
Es gibt für alle Interessierten eine ganz coole Seite, finde ich, wo man wenn man sich diese Frage jährlich stellt, vorbeischauen sollte, die heißt moviejones.de. Mhm. Das ist eine sehr ausführliche Liste von allen Kinofilmen, die kommen. Also bin ich jedes Jahr drauf, aus Interesse. Das wären halt auch die Sachen schon aufgelistet, die jetzt werbetechnisch noch nicht groß angekündigt sind. Es kommt beispielsweise Alles steht Kopf 2, wo jetzt die Frage ist, ob das gut geht, weil ich fand das so schön und so abgeschlossen.
Na, ja, kommt drauf an, wo sie ansetzen oder was sie da überhaupt machen. Ja, mal gespannt.
Es kommt ein Bee Gees-Film.
Oh, wow, echt? Krass.
Es kommt ein Apple, ein Formel-1-Film von Apple. Das ist noch nicht genauer definiert.
Klingt jetzt nicht wie mein Beuteschema.
Es kommt scheinbar ein neuer Film aus der Cloverfield. Ist das schon eine Trilogie dann? Ist eine Trilogie dann. Constantine 2 kommt. Das ist ganz cool. Cruella 2. Es ist das Jahr der Fortsetzung. Cruella 2. Ich fand den ersten ziemlich gut tatsächlich. Der letzte Film von Studio Ghibli. Also zumindest unter dem Großmeister, der Junge und der Reiher. Wobei, der ist schon draußen, oder? In Deutschland kommt der erst morgen.
Keine Ahnung.
Also am 4.1. Also in Deutschland kommt er jetzt quasi an diesem Donnerstag. Ja, also ich glaube, das könnte jetzt länger dauern.
Ja, ist ja nur mal so ein kleiner Jubiläen nächstes Jahr, habe ich mir aufgeschrieben. Auf jeden Fall der 100. Todestag von Franz Kafka.
Und 75 Jahre Grundgesetz.
75 Jahre Grundgesetz, genau, 23. Mai 1949. Genau. Das ist wird, glaube ich, auch nochmal ein Fass aufgemacht werden. Ne? Ist schon lustig, 75 Jahre Grundgesetz, wo das Grundgesetz doch eigentlich spätestens bei der Wiedervereinigung durch eine Verfassung ersetzt werden sollte.
Tja, definiere Wiedervereinigung.
Wer hat die Teilung Deutschlands betrieben, wenn das Grundgesetz am 23. Mai 1949 verabschiedet wurde und die DDR-Verfassung am 7. Oktober 1949?
Wer mit wem, ja?
Ne? Also das ist schon, da muss man auch mal die zeitliche Abfolge in dem Jahr 1949 oder überhaupt nach dem Krieg, muss man mal so ein bisschen in die richtige Reihe bringen, ne? Also was so die Teilung Deutschlands angeht. Also da ist das Adenauer-Zitat, ich habe lieber das halbe Deutschland ganz als das ganze Deutschland halb, eher so der Leitsatz gewesen, ne? Also Währungsreform, Verfassungsgebung, separate Staatengründung und sowas. Also bei allem ist Westdeutschland vorausgeeilt, ne? Und hat die deutsche Teilung betrieben. Wird hoffentlich auch mal ins richtige Licht gerückt zu diesem Datum. Da fällt mir noch ein, apropos Deutsche Wiedervereinigung, Wolfgang Schäuble auch gestorben, ne? Gerade noch auf den letzten Metern des letzten Jahres, glaube ich. Auch ein ganz wichtiger Player in der Verhandlung zum Beitritt der DDR zum Geltungsbereich der des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, wie man die Wiedervereinigung eigentlich nennt, staatsrechtlich. Ja, aber das an Jubiläen. Jubiläen nächstes Jahr. Auf welche Festivals wirst du gehen?
Die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf mehr als auf mein eigenes gehe, ist relativ gering, actually.
Okay, krass. Ich, also selbst Summer Breeze und Wacken nicht oder so?
Das halte ich mir tatsächlich offen. Ich wollte eigentlich auch zum Full Force wieder gehen, aber ich habe gerade so ein bisschen Muffensausen vor diesem Jahr, weil doch sehr viel ansteht und auch neue Herausforderungen anstehen, nicht weiter definierbarer Natur, die sehr viel Arbeit und sehr viel Aufmerksamkeit meinerseits erfordern. Also deswegen auch jetzt zum Jahreswechsel nochmal dieser Spa-Urlaub mit Ansage, um wirklich mit aller Kraft jetzt hier in diesem Jahr durchziehen zu können. Also ich gestern Abend, als ich jetzt wieder so nach Hause gekommen bin, saß ich echt da und dachte, boah, scheiße, hoffentlich wird das alles was. Ja, ich glaube, da wird der Freizeitbereich dieses Jahr sehr noch weiter in den Hintergrund gedrückt als sonst, ja. Und bei dir, sag mal, wie sieht's musikalisch aus? Ist alles auf CD-Produktion jetzt geteilt?
Ja, also ich glaube, da verrate ich kein Geheimnis. Das habe ich ja auch schon in manchen Interviews gesagt und so. Also wir schrauben definitiv an neuem Stoff dieses Jahr. Und das steht da auch so im Hauptfokus, ne, bei uns. Also da habe ich auf jeden Fall zu tun. Da wird mich Ali schön quälen und ich werde Ali quälen.
Ja, der hat schon zu mir gesagt, dass du dich hier, dass du mal ein bisschen konzentrierter dich da in deine Arbeit mal vertiefen könntest. Ne?
Da, ist das so? Ja? Ja, ja. Hat er dich ermahnt, dass du mich nicht so viel ablenken sollst?
Genau so war's. Genau so war's.
Na da. Ah, du, mir fällt auf meiner Liste habe ich noch gesehen, 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich. Also da wird, glaube ich, auch noch mehr. Der ist ja jetzt schon gerade wieder sehr gehypt, aber es wird, glaube ich, noch mehr hochgespült werden.
Ich finde das interessant, dass Todes- und Geburtsdaten von berühmten Menschen immer wieder zu solchen Reminiszenzen führen. Ich verstehe den Anlass nicht. So, also ich verstehe das bei Werken. Wir haben jetzt ja beispielsweise jetzt mit dem Jahreswechsel ist jetzt die originale Mickey Maus gemeinfrei geworden. So, also ist die Steamboat Willie Mickey Maus. Ja. So, ich sag mal so, Einzelwerke verstehe ich, aber das Geburtsdatum von Caspar David Friedrich, spielt das eine Rolle, wann der Geburt, also, ne? Verstehst du, worauf ich hinaus will? Wer ist nicht das Werk, also so das Jahrestag eines Werkes viel bedeutender?
Ja, das wird ja da hinein interpretiert, ne? Wie willst du jetzt, also ganz oft ist ja auch, da hat ja jetzt nicht ein Release-Date wie irgendein Hip-Hop-Künstler für irgendeinen Song oder für eine Platte oder so, für eine, manchmal ist ja bei bestimmten Werken auch nur die Angabe um 1800, schlag mich tot oder so. Ne? Also insofern sind da ja Geburtstage relativ schwer. Deshalb macht sich das immer an einem Künstler fest. Ne? Also wie es ein Beethoven-Jahr gibt. Beethoven ist ja so jemand, der hat ja mit seinem Geburts- und seinem Todesdatum oft in einem gleichen Jahr Runde oder Jubiläen. Und da kann man dann halt ein Beethoven-Jahr ausrufen oder ein Caspar David Friedrich-Jahr oder solche Sachen. Ja. Ich finde das schon eigentlich ganz, ich sehe da nichts Negatives dran.
Aber beispielsweise ist am 17. Oktober der 50. Jahrestag der Eröffnung des ersten IKEAs.
Okay.
Also ich finde, das ist irgendwie...
Findest du besser, als jetzt den 100. Geburtstag von Ingmar Kamprad zu feiern oder so? Oder was meinst du?
Also es ist jetzt eher so der Punkt, das ist halt ein konkretes Datum, wo etwas sich verändert hat in der Welt. So, weißt du, was ich meine?
Ja.
Klar kann man jetzt sagen, okay, Erich Kästner ist auch 50 Jahre tot, aber das ist ja egal. Also,
ja, ist schon, ne, klar.
Oder Chopin ist 175 Jahre tot. Weißt du, was ich meine?
Ja, ist schon klar.
Und also, Deutschland ist seit 50 Jahren Weltmeister.
Ach so, 74.
Ja. Also zweites Mal Weltmeister.
Meinst Fußball-Weltmeister?
Fußball-Weltmeister, ja.
Ich wollte sagen, Weltkrieg haben wir die Weltmeisterschaft ja nie hingekriegt. Zum Glück. Naja, mal schauen. Also du hast ja auch schon eine Vorausschau auf Todesfälle gegeben dieses Jahr. Nostradamus sagt, der Papst macht es nicht mehr, ja. Okay.
Also angeblich hat er wohl auch gesundheitliche Leiden, will der Fokus wissen.
Ja, sozusagen. Du, sag mal, bevor wir das wieder vergessen, lass mal zu deinem Kundenservice schreiten, mein Guter.
Das ist auch ein bisschen ausführlicher, ne? Also
ja.
Könnte durchaus sein, dass zwischendurch das an der Tür klingelt und mir eine Pizza geliefert wird.
Ist das so? Na, dann
ich habe Gas. So viel Gulasch gegessen, ich muss mal irgendwie, ich komme nicht mehr drauf klar. Mein lieber Mike.
Ja.
Heute...
Hochgeschätzter Alexander.
Heute geht es um Jelisaweta Alexejewna Tarankanova.
Also die war keine Kosmonautin, das wüsste ich.
Nee. Sie war nicht nur sozusagen die weibliche Version von Giacomo Casanova,
aha,
die in Saus und Braus und sehr promiskuitiv lebte. Es gelang ihr auch, die Köpfe vieler Adliger zu verdrehen, obwohl sie am Ende auch nur ein Scharlatan war. Aber so sie eine saß.
Slawische Madame Pompidou, ja, oder was?
Na, wart's ab.
Okay.
Wart's ab. Hm. Solche Fälle gab's, wie wir jetzt hier ja gerade schon gesehen haben, immer wieder in Zeiten höfischer Kultur. Aber da, also ihr Erfolg ist quasi outstanding.
Okay, na dann bin ich gespannt.
Und ihr wichtigster oder größter Move, und das führt auch dazu, zu dem Ergebnis, der eigentlich dazu geführt hat, dass ich überhaupt auf sie gekommen bin. Sie hat sich als rechtmäßige Erbin des russischen Zarenreichs ausgegeben. Und aufgrund dessen wurde sie berühmt, möchte ich sagen, und zwar so berühmt, dass es sogar ein Gemälde gibt, das sie darstellt. Und dieses Gemälde habe ich zufälligerweise mal gesehen, fand ich sehr schön einfach nur, aber habe mich gefragt, was stellt es dar? Und bin da ein bisschen reingegangen in die Geschichte, habe festgestellt, ich habe von dieser Frau noch nie gehört.
Wo hängt das Gemälde?
Das weiß ich nicht, ich habe es im Internet gesehen, auf einer dieser Seiten, die so düstere Gemälde einfach posten, so für den Schick.
Ja.
Und bin ich dann drüber gestolpert. So, wer genau sie ist oder woher sie stammt, ihre eigentliche Identität ist völlig unbekannt. Es muss allerdings davon ausgegangen werden, dass nichts von dem, was sie jemals behauptet hat, in irgendeiner Weise Realität der Realität entsprach, weil sie ihre Identitäten auf ihrer Reise, sage ich mal, so oft wechselte, ja, wie andere ihre Unterwäsche. Und selbst, dass sie überhaupt eine Adlige war, tja, kann man nicht sagen. Und es ist nahezu ausgeschlossen, dass sie aus dem Hochadel stammte.
Wann hat die gelebt? Du hast die Lebensdaten nicht genannt.
Also ungefähr 1750. Ich will doch gerade anfangen zu erzählen.
Entschuldige.
Also Jelisaweta, die lebte im 18. Jahrhundert. Die wurde wohl ungefähr 1750, weiß man halt nicht so genau, geboren. Wo weiß man auch nicht genau, aber sie ist am 15. Dezember 1775 in St. Petersburg verstorben. Wer ihre echten Eltern waren, ist unbekannt, aber sie behauptete, quasi die Tochter der verstorbenen Zarin Jelisaweta Petrovna Romanova zu sein. Und quasi das Kind des Grafen Alexei Grigorjewitsch Rasumowski. Das ist tatsächlich umstritten, aber sehr unwahrscheinlich. Einmal hat sie behauptet, 1745 in Südrussland geboren worden zu sein, dann bis 1768 bei ihrem Onkel in Person aufgewachsen zu sein. Es gab allerdings im Jahr 1775 ein Verhör, wo sie dann behauptet hat, 1753 geboren zu sein und einen Teil ihrer Kindheit in Kiel, dann in St. Petersburg und dann in Persien verlebt zu haben.
In Kiel?
In Kiel.
Schleswig-Holstein, Kiel.
Ja, ja. Aha. Aber da sie, das ist auch unrealistisch, weil sie kein Persisch konnte oder irgendwas Arabisches oder Slawisches. Ja, Ne? Also sie konnte keine slawische Sprache.
Nur Französisch oder was?
Aber sie konnte Deutsch, Französisch und Italienisch.
Mhm.
Also, was? Das Französische würde natürlich schon wieder für was Höfisches sprechen und das Deutsch,
ja.
Und das Deutsch für Kiel tatsächlich, ne? Sie soll sehr schön gewesen sein und ziemlich smart, weil sie eben auch in diesen höheren Kreisen einen Großteil ihres Lebens verkehren konnte und ihr sehr lange niemand auf die Schliche kam. Dabei sprang sie kurtisanähnlich von einem Liebhaber zum nächsten und brachte diese dann um sehr viel Geld und war deren Reichtum dann fort, war sie dann auch fort.
Hm.
Es gab jemanden, der sich tatsächlich daran gemacht hat, eine Biografie über sie zu schreiben, und der fasste folgendes Urteil. Während sie die Keuschheit einer Vestalin vortäuschte, nahm sie sich gleichzeitig Liebhaber wie eine Kurtisane. Jeder hatte bei ihr eine Chance, wenn er nur über einen großen Namen und ein noch größeres Vermögen verfügte. Ja, also da der Ton ist gesetzt. das funktionierte wohl in allen möglichen Ländern ganz gut. Also sie tauchte beispielsweise 1770 wirklich mal in Kiel auf und auch in Berlin unter dem Namen Fräulein Frank.
Mhm.
1771 war sie als Demoiselle Schnell in Gent und brachte dort einen Händler um seine Reichtümer und floh mit ihm vor seinen Gläubigern nach London, wo sie dann unter anderem als Sultana Selima, Gräfin von Pinneberg, Ali Emmetine Madame Tremouille und Fürstin von Wladimir bekannt war.
Mhm.
Sie hatte da mehrere Geliebte, später auch in Paris, auch einige des höheren Standes. Und da heuchelte sie ihnen vor, eine persische Prinzessin oder eben eine adlige Russlands zu sein. Und
das ist auch krass, wie die so mit diesen, wie soll man sagen, mit diesen platitütischen Sehnsüchten der Leute spielt, eine persische Prinzessin. Ne?
Ja, aber eben auch dieser Punkt jetzt mit dem reichen Händler, ne? Also dieser, da spielt natürlich auch ganz groß der Wunsch mit quasi Vermögen gegen Stand zu tauschen. Ne?
Ja, auch die gesellschaftliche Wahrnehmung im Stand zu erreichen und nicht nur der Geldgeber des Adels sozusagen. Ja, ja, natürlich, klar. Also das sind Hebel, an denen die da auch gezogen hat, das glaube ich. Hm.
Einer dieser besonders bekannten Fälle ist der des Grafen Philipp Ferdinand von Limburg-Styrum, der dann auch um ihre Hand anhielt, als sie sich als Fürstin Alina von Asow ausgab.
Mhm.
Ja, der dann das rechtmäßige Erbe in Russland vorenthalten wurde. Angeblich. Sie unterstützte ihn dabei, mit der Herrschaft Oberstein belehnt zu werden.
Mhm.
Was dann auch gelang. Also sie schaffte es durch ihre Behauptung, sogar ein Lehen zu bekommen und einen Titel.
Mhm.
Ja, also das, was sie vorgegeben hat zu sein, gelang ihr am Ende dann tatsächlich, weil der Erzbischof von Trier sie dabei unterstützte.
Mhm.
Also völlig insane, durch alle möglichen Länder Europas unterwegs, ständig die mit anderen Namen, anderen Geschichten unterwegs, und dass sich das dann nicht rumspricht.
Ich überlege gerade, weil gerade diese Adelshäuser, das war ja auch untereinander inzestuös und mit guten Kontakten und verwandtschaftlich, und gerade in der Gesellschaft ist sie da nicht irgendwelchen Ex-Liebhabern auf irgendwelchen Bällen oder Partys oder Salons begegnet.
Krass. Wer weiß, vielleicht hat die sich ja seit Jahren in diesen Salons bewegt.
Hm.
Und wenn eine Geschichte am Anfang nicht überprüft wird und die dann von anderen Dritten dann weiterverbreitet wird und als Gesetz wahrgenommen wird, also sowas kann sich ja echt lange halten. Ne?
Hm.
Allerdings war das Problem natürlich, es brauchte eine Geburtsurkunde für die entsprechende Heirat.
Hm.
Ja? Und da flog dann die Lüge auf, weil sie kackend dreist den russischen Außenminister als ihren Vormund angab.
Mhm.
Alexander Michailowitsch Gulisyn war das damals wohl, ja. Ja, der Ferdinand von Limburg-Styrum löste dann Ende 73 die Verlobung auf, aber das war dann für sein Vermögen leider schon zu spät. So, das große Thema ist ja nun, was hat es mit diesem Thronanspruch auf sich? Also wieso ist das etwas, was Zeitgenossen überhaupt geglaubt haben? Also wie kann das überhaupt sein? Ja, und um da vielleicht nochmal reinzugucken in diese Geschichte, muss man erstmal wissen, dass 1772 Polen-Litauen zum ersten Mal geteilt worden ist. Ja, also zwischen Österreich, Preußen und Russland. Und vor allen Dingen der Woiwode von Vilnius, der suchte Verbündete gegen Zarin Jekaterina. Währenddessen etablierten sich Gerüchte, dass eben diese Frau von der 1700, also die Jelisaweta, von der 1762 verstorbenen Zarin Jelisaweta Romanowa abstammte. Ja, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Als einziges Kind, ja, weil der eigentliche Nachfolger Peter III. Designiert wurde. Es ist relativ komplex. Also wir haben jetzt diesen Woiwoden von Vilnius, ja, mit der Hoffnung, irgendwie gegen Russland anzukommen. Und wie das so ist, der Feind meines Feindes ist mein Freund, hat er sich mit dem Sultan Mustafa III. Zusammengetan, um ein Heer aufzustellen und gegen Russland zu ziehen, die Zarin zu entmachten. Da ist es immer gut, wenn man jemanden in der Hinterhand hat, der einen Anspruch hat auf den Thron. Wenn man dann jemanden entmachtet, kann man ja dann diesen Thronanwärter da reinsetzen und als Dank dafür sozusagen die eigenen Forderungen erfüllt bekommen. Und da ist es natürlich gut, wenn es dann jemanden gibt, der diesen Anspruch angeblich hat. Und im Sommer 1774 erklärte sie dann offiziell, dass das eben der Fall ist, ne? Also dass sie die offizielle Thronerbin ist. Sie selbst als diese Thronerbin nach Sibirien verbannt worden wäre. Also sie spielte das Spiel komplett mit. Ja, dann sei sie von Sibirien nach Persien geflohen und wäre da vom Schah unterrichtet worden und hätte da eine Erziehung erhalten und gelobte dann feierlich, die von Russland besetzten Gebiete an Polen wieder zurückzugeben. Also das, der Deal wurde gemacht, sozusagen. Long story short, die Situation ging daneben erstmal, weil Mustafa III. Starb und weil auch auf der Seite des Woiwoden das alles nicht so funktionierte, wie es funktionieren sollte. Diese ganze Koalition ging schief, Mustafa III. Starb und der Woiwode hatte alleine nicht mehr genug Macht, um da was zu unternehmen. Sie wollte jetzt allerdings nicht kampflos aufgeben und hat dann eben nach anderen Verbündeten gesucht und hat das im Fürsten Orlov gefunden, zumindest dachte sie das. Und der lockte sie dann auf sein Schiff, wo sie dann gefangen genommen wurde. Ja, weil im Endeffekt kannst du ja niemanden rumlaufen lassen, der behauptet, dass sie eigentlich rechtmäßige Zarin ist. Daraufhin wurde sie dann im Mai 1775 nach St. Petersburg gebracht und war dann eben der Gnade der Zarin ausgeliefert, die sie dann verhören ließ. Jetzt ist das Problem, sie beharrte auch im Verhör auf dieser Geschichte, die sie sich ausgedacht hatte. Auf der anderen Seite versuchte sie das halt so zu drehen, dass dieser Thronanspruch nicht von ihr gesetzt wurde, sondern dass das ja der Woiwode von Vilnius gewesen ist. Ja, und das hat natürlich nicht funktioniert. Die Zarin zeigte natürlich keine Gnade und sie wurde in der Peter- und Pauls-Festung eingesperrt. Und da verstarb sie dann auch am 15. Dezember 75, höchstwahrscheinlich an einer Tuberkulose. So, aber da ist die Geschichte noch nicht vorbei, Mike.
Kommt jetzt noch ein Zombie-Turn oder was?
Nee, pass auf. Angeblich sei sie nämlich zur Nonne gemacht worden und erst 1810 in einem Kloster bei Moskau verstorben. Oder, und jetzt kommen wir zu dem Grund, warum wir das überhaupt kennen, oder ich das überhaupt kenne, sie sei 1777 beim Hochwasser der Neva in ihrer Zelle ertrunken. Und das zeigt dieses Bild. Wie sie in der Zelle auf einer Pritsche steht und versucht, dem Wasser zu entkommen. Na, und der Maler, der heißt Konstantin Flaviskis.
Klingt baltisch.
Falls das jemand rausfinden möchte, wie das aussieht. Aber genau wie die Frage, woher sie kam, ist auch das, wohin ging sie, nicht ganz klar.
Ja. Krasse ja, Story, also dass sowas, dass das noch nicht verfilmt worden ist.
Das ist eben der Punkt. Das ist halt der Punkt, weil es gibt halt sehr wenig Anhaltspunkte darüber, wer sie eigentlich war. Vielleicht fehlt das oder vielleicht ist es einfach noch nicht so richtig im Mainstream angekommen. Weil wie gesagt, ich habe vorher noch nie was von ihr gehört und bin nur durch Zufall über dieses Bild jetzt auf ihre Geschichte gestoßen.
Krass, interessant. Vielen Dank dafür. Sieht man auf dem Bild, dass sie gut aussah? Also ist das ein Bild schon von einer schönen Frau, einer schönen Frau? Okay.
Ach Mike, also irgendwie muss ich auf dieses Bild aufmerksam geworden sein. Ne?
Keine Ahnung,
nein, worauf Spaß, du so stehst. Spaß, also es, nein, das ist halt so dieses typische Damsel in Distress, ne? Nur, dass sie halt dann halt wirklich ertrinkt in ihrer Zelle. Naja, sie hatte ja genug Ritter, die sie gerettet haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht auch aus Sicht einiger geschasster Herren auch ein Stück weit verdient gewesen, das Ende, ne? Oder also dann gerade als Nonne, wenn man, wie soll man sagen, seinen Runden im Bett schon gedreht hat, die man drehen sollte, dann mit Keuschheitsgelübde, ja, warum nicht?
Es ist nie zu spät, um Vergebung zu bitten.
Das stimmt allerdings. Ach, das ist ein schönes Schlusswort für unseren Podcast.
Ja. Das bereitet uns darauf vor, dass wir dann beim Machtumsturz nächstes Jahr in unseren jeweiligen Bundesländern entweder im entsprechenden Knast landen und dort beim Hochwasser ersaufen, weil Hochwasser ist ja in unseren Bundesländern mittlerweile auch gang und gäbe.
Das stimmt, ja.
Es wird zu düster, Mike, wir brechen das hier ab an der Stelle.
Absolut. Mach's gut, mein Guter. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Mal schauen, wen ich beim Kundenservice herausziehe. Ich wünsche dir weiterhin einen dynamischen Start in das neue Jahr.
Sehr gut.
Und euch auch.
Sehr gut. Ich euch auch und ich freue mich auch aufs nächste Mal.
Okay. Bis dann. Tschüss. Das Apolda des Südens.